Hier ist Evolution FM, die Sendung der Münchner Regionalgruppe aus dem Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung. Die Sendung für alle, die es lieber wissen als glauben wollen. Wobei, dieses Mal ist es etwas dünn mit der Wissenschaft, denn meine beiden wissenschaftlichen Begleiterinnen Elena Perschina und Dr. Gabi Tiller sind diesmal anderswo unterwegs bzw. krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Als Quotenmann der Wissenschaften gestalte ich diese Sendung also einstimmig und dafür gibt es heute etwas mehr Themen und etwas weniger wissenschaftliche Expertise als sonst. Und unsere Themen sind heute Klassenkampf in der Luft. World Health Organization findet Glyphosat doch nicht karzinogen. Streichholz in Zeitlupe. Spinnenseidenfadenspender. Und Chilling-Effekt.
Rather than to lose it, I would have it done. Gibt es etwas Lächerlicheres, als dass ein Mensch das Recht hat, mich zu töten, weil er jenseits des Wassers wohnt und weil sein Fürst mit dem meinen Streit hat, obgleich ich gar keinen mit ihm habe? Blaise Pascal.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Der Mythos des Monats. Wir alle haben es wahrscheinlich schon mal irgendwann als Kind gesagt bekommen, dass wir ins Bett gehen müssen und schlafen, denn nur im Schlaf wächst der Mensch. Deswegen ist Schlaf eben besonders für Kinder, die sich noch im Wachstum befinden, wichtig. Manchmal kann der Körper im Schlaf bis zu 2,5 cm größer werden. Wenn man sich morgens und abends der Länge nach misst, dann kann man das feststellen unter Umständen. Und ob das wirklich stimmt mit dem Wachstum, das erklären wir am Ende der Sendung. Klassenkampf in der Luft. Die erste Klasse macht Flugpassagiere aggressiv. So schreibt die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf eine Studie von Catherine A. DeSalle und Michael I. Norton, die sie in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS wird das abgekürzt, unter dem Titel Physical and Situational Inequality on Airplanes Predicts Air Rage veröffentlichten. Das heißt im Wesentlichen, dass es offensichtlich davon abhängt, wie es in einem Flugzeug so zugeht. Insbesondere so beengte Verhältnisse spielen hier eine Rolle. Und die Forscher haben dazu Daten ausgewertet, die sie von einer Fluglinie bekommen haben. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen kritisieren, weil es tatsächlich nur eine Fluglinie ist. Aber es ist eine große internationale Fluglinie. Der Name ist in der Studie leider nicht genannt. Und dort haben sie untersucht, wie die Flugzeuge beschaffen sind und dann jeweils eben geprüft, ob die Häufung von solchen Zwischenfällen, dazu gehört allerdings auch heimliches Rauchen, aber eben auch rumpöbelnde Passagiere oder wenn sie sich da maßlos betrinken, das wird da alles mit reingerechnet. Und es ist tatsächlich so, dass die Passagiere stärker zu Ausfällen neigen, wenn sie in besonders beengten Verhältnissen sitzen müssen. Das zeigt sich darin, dass diese Zwischenfälle in Flugzeugen zunehmen, genauso wie ja eben auch die Bestuhlung im Laufe der Jahre immer enger geworden ist, weil man eben versucht, wenn man alle nochmal einen halben Zentimeter zusammenrückt, alle Stuhlreihen, dann kriegt man eben vielleicht noch eine zusätzliche rein. Das bedeutet dann zusätzliches Geld. Deswegen ist es da immer so eng. Was aber noch einen stärkeren Einfluss hat, haben die rausgefunden, ist soziale Ungleichheit. Das bedeutet, wenn man vorne im Flugzeug ist ja häufig die erste Klasse untergebracht, wenn es denn eine gibt. Und Passagiere, die durch diese erste Klasse durchgehen müssen, um an ihren Platz in der Economy Class zu kommen, bei denen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie austicken auf dem Flug signifikant an. Also man hat es dadurch festgestellt, dass bei Flugzeugen, wo die Economy Class Passagiere, die Flugzeuge durch eine mittlere Tür betreten, wo sie also nicht durch die First Class durchlaufen müssen, da werden sie dann automatisch friedlicher. Also sonst sind die Parameter gleich, da kann man das dann sehr schön sehen. Witzigerweise ist es umgekehrt noch schlimmer. Die Passagiere, die in der ersten Klasse sitzen, die werden besonders aggressiv, wenn Economy-Passagiere durch ihr Territorium durchgehen sozusagen. Da vergessen sie dann also ihre gute Erziehung, die sie vielleicht hoffentlich genossen haben. Und das Ganze kann man interessanterweise, so sagen es die Leute, die die Studie geschrieben haben, beziehungsweise den Artikel geschrieben haben, veröffentlicht haben, dass all diese Erkenntnisse sich auch gut auf Architektur von Arbeitsplätzen übertragen lassen. Wer also erst an weitläufigen Luxusbüros seiner Vorgesetzten vorbeilaufen muss, um an seinen Arbeitsplatz im Großraumbüro zu gelangen, bekommt ebenfalls schlechte Laune. Ob es nun die Laune besonders hebt, was die World Health Organization in der Zwischenzeit herausgefunden hat, kann dahingestellt bleiben. Also sie haben jetzt eine Pressemeldung veröffentlicht, wo sie schreiben, dass sie, wir hatten es ja in der letzten Sendung, wegen Glyphosat im Bier, da hatten wir kurz drüber gesprochen, dass Glyphosat eben in sehr vielen Bieren vorkommt. Das sind Pflanzenschutzmittel, also beziehungsweise ein Pflanzenvernichtungsmittel, das man auf den Acker kippt und dort alle Pflanzen vernichtet und das soll sich dann Die Reste des Mittels sollen sich dann abbauen und dann sollen nur noch die Pflanzen wachsen, die man eben danach dort anpflanzt. Klingt an sich ganz clever. Die Frage ist, ist der Stoff für Menschen gefährlich oder nicht? Und da waren sich bislang die World Health Organization, die WHO und das Bundesinstitut für Risikobewertung nicht einig. Denn das Bundesinstitut, was so sehr als Agrarwirtschafts- und industriefreundlich gilt. Die haben gesagt, ach, Glyphosat ist alles kein Problem. Das ist also nur in sehr hohen Dosen giftig. Und da hat dann der Bundesgesundheitsminister Schmidt auch sich zu der Aussage verleiten lassen, dass man schon 1000 Liter Bier am Tag trinken müsste, damit man eine schädliche Dosis von dem Glyphosat aufnimmt. Dies ist alles aber eben unter der Prämisse, dass es nicht krebserregend ist. Denn bei krebserregenden Stoffen gibt es keine unbedenkliche Maximalmenge oder akzeptable Menge, die man am Tag aufnehmen kann, sondern krebserregend soll man überhaupt vermeiden. Und da war es also bislang so, dass die World Health Organization und dieses Krebsforschungszentrum IRAC der Auffassung war, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Und die WHO hat sich nun also hingesetzt. Am 13. Mai haben sie eine Konferenz oder eine größere Besprechung von einer Arbeitsgruppe zum Thema Pestizide zusammengesetzt. Und die haben dann gesagt, jetzt ist Glyphosat doch nicht krebserregend. Ich weiß nicht, wie das IRAC da in der Zwischenzeit dazu steht. Das gehört so ein bisschen zur WHO, das ist da angegliedert. Insofern kann es sein, dass die ihre Meinung auch geändert haben. Aber wenn es dann stimmt, ist das eben vielleicht doch so, dass die Glyphosatmengen im Bier nicht bedenklich sind. Das bleibt also weiter spannend. Jetzt sind sie sich zumindest mal einig. Und interessant ist das natürlich vor dem Hintergrund, dass diese Woche die EU entscheidet, ob das Glyphosat als agrartaugliches Pestizid wieder, oder nicht Pestizid, sondern es ist ein Herbizid, weil es ja Pflanzen umbringt, wieder zugelassen werden soll. Das läuft nämlich demnächst aus, diese Zulassung, und dann darf man es nicht mehr verwenden auf den Ackern. Und jetzt nach diesen neuen Erkenntnissen oder diesem neuen Statement der WHO könnte man sich durchaus vorstellen, dass die Entscheidung in der EU anders ausfällt als bislang angenommen. If You Stay von Greg Atkinson. Beim Stöbern nach aktuellen Themen bin ich auf der Seite von Spektrum der Wissenschaft gelandet und dort gab es ein Bilderrätsel. Dort war eine kraterartige, blubbernde Makroaufnahme zu sehen, von der man also raten sollte, ob es sich um einen Vulkanausbruch oder ein abbrennendes Streichholz handelt. Ich verrate jetzt die Lösung schon mal. Es war tatsächlich ein gerade zündendes Streichholz. Und bei der Gelegenheit bin ich dann auf ein interessantes Projekt gestoßen, das sich mit Zeitlupenaufnahmen beschäftigt. In dem Artikel zur Sendung auf evolutionfm.de werde ich dann das Video auf YouTube ist auf YouTube verlinken. Es gibt da ein paar Beispiele. Slowmo.com wäre eines, das möchte ich als Surftipp mal so anregen, wo man erklärt bekommt, wo man zu sehen bekommt, wie ein Streichholz abbrennt. Die haben allerdings so eine ganze Reihe von Themen, die sie da zeigen. Ganz gerne explodierende Luftballons oder platzende Wasserbomben, also mit Wasser gefüllte Luftballons. Dann schießen sie auf Obst und dergleichen mehr. Das ist alles sehr schön anzusehen. Und eben auch so ein Zündholz-Film. Da gibt es das muss man vielleicht überhaupt mal ein bisschen erklären, wie Streichhölzer funktionieren. Ist vielleicht nicht jedem klar. Die werden ja durch Reibung gezündet. Also man nimmt es aus der Schachtel raus, reibt es über die Reibfläche auf der Verpackung und dann fängt es an zu brennen. Und das funktioniert so, dass das Streichholzköpfchen Antimonsulfid enthält. Deswegen werden die auch manchmal Schwefelhölzer genannt. Ferner ist da drin Kaliumchlorat, das ist ein Salz, das sehr viel Sauerstoff enthält und den auch gerne abgibt, wenn es warm wird. Und zwar bekommt ein brennender Stoff dann sehr viel mehr Sauerstoff, als es an der Luft möglich wäre. Und dieser brennende Stoff ist dieses Antimonsulfid. Und außerdem, damit es also zündet, dieses Kaliumchlorat, braucht man roten Phosphor. Also zumindest ist das, was bei Streichhölzern verwendet wird. Und das ist aber nicht in dem Streichholzköpfchen drin, sondern das ist mit dem Glasmehl zusammen auf der Reibefläche an der Packung untergebracht, damit es eben nur dort funktioniert, wenn man dran reibt. Das sind dann sogenannte Sicherheitszündhölzer. Vielleicht der ein oder andere kann sich noch erinnern, in meiner Jugend zumindest konnte man manchmal Streichhölzer aus Italien bekommen, weil in Deutschland gab es ja das Zündwarenmonopol, nachdem nur ein Hersteller von Zündwaren überhaupt Streichhölzer und ich denke auch Feuerzeuge machen durfte. Und die italienischen Streichhölzer, die eigentlich gar keine Hölzer waren, weil sie aus wachsgetränktem, ganz eng zusammengerollten Papier bestanden haben, also, die waren auch ganz weiß und viel kürzer als die Streichhölzer, die man so hier kannte. Und die konnte man tatsächlich überall anzünden, wo man eine raue Fläche hat. Das ist natürlich für Kinder super aufregend, die damit vermutlich gar nicht spielen sollten, aber das machen die natürlich, wie es eben so geht. Und die zünden also überall, zum Beispiel auch in der Hosentasche, deswegen ist es nicht so gut, deswegen gibt es die Sicherheitszündhölzer, wo eben der Phosphor auf der Reibefläche ist. Wenn man dran reibt, dann verwandelt sich der rote Phosphor durch die Wärme in weißen Phosphor und der ist extrem flüchtig und verdampft sofort und dann reagiert er mit dem Sauerstoff aus der Luft. Und das ist dann ausreichend, um das Antimonsulfid zu zünden. Und das brennt dann dank diesem Kaliumchlorat mit reichlich weiterem Sauerstoff sehr schnell und sehr heiß. Und das reicht dann wiederum, um das wachsgetränkte Hölzchen in Brand zu setzen. Und ja, wenn man das schnell filmt, dann kann man sich's ganz langsam anschauen und sehen, wie das funktioniert. Der Link, den packe ich also in die Artikelseite zu der Sendung. The Chemistry of Matches in Slow Motion heißt das gute Stück. Gibt es auf YouTube. Ich denke, wenn man danach mal dort sucht, dann lässt sich das auch ganz leicht finden. Und andere super hoch aufgelöste Zeitlupenaufnahmen ebenfalls bei YouTube gibt es auf dem Kanal von den Slow Mo Guys. Das schreibt sich also S-L-O, neues Wort, M-O, neues Wort, G-U-Y-S, Guys, Kerle, die haben da auch ein ganz spannendes Programm, was sie alles dort so filmen, dass man es in einer Weise sieht, wie man es eben einfach sonst nicht sehen kann, weil die Bewegung viel zu schnell geht. Sehr hübsches und lehrreiches Videoschauerlebnis.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut. Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Musik von Joshua James Hunt, The Road Back Home. In einer früheren Sendung haben wir ja schon mal über Spinnenseide gesprochen, dass die enorm reißfest ist und dass man versucht, künstliche Fäden herzustellen, die eben dieser Spinnenfäden gleichkommen. Darüber hinaus sind Spinnenfäden auch extrem elastisch und zwar kann man das durchaus sehen, wenn man Spinnennetze sich anschaut und der Wind dadurch weht, wie die sich dann längen und wieder zusammenziehen. Das Gleiche ist eben auch zu beobachten, wenn ein glückloses Insekt tatsächlich in das Netz hineingerät und dann da rumzappelt, dann gibt das Netz eben einfach nach, aber es gibt nicht mehr ab. Und das zum einen, weil es klebrig ist und zum anderen, weil es eine sehr große Elastizität hat. Und Forscher an der Marie Curie-Universität in Paris haben herausgefunden, warum Spinnenseite so enorm elastisch sein kann. Und zwar rollt die sich auf Tröpfchen auf. Das ist so ein bisschen wie diese Hundeleinen, an denen man kleine Hunde manchmal durch die Gegend führt. Das kann man manchmal beobachten. Das sind so Plastikgehäuse, in denen die Leine aufgewickelt ist und mit einer Feder versehen. Und sobald der Hund also wieder näher zum Griff an der Leine kommt, rollt sich die wieder durch die Feder auf. Beziehungsweise, wenn der Hund wegläuft, dann spult sich das Ganze ab. Man kann das dann mit so einem Knöpfchen verhindern. Wenn man nicht möchte, dass der Hund da weiter rennt, oder das gleiche Prinzip gibt es auch, wenn man so Werksausweise oder Schlüssel oder Skipässe mit sich führt, die man dann irgendwo hinhalten muss. Da gibt es dann so kleinere Ausführungen, das sind kleine Dosen, wo eben auch wieder mit so einer Feder drin ein Schnürchen aufgerollt wird, und dadurch hat man im Prinzip auch eine ziemliche Elastizität. Also man kann diese Schnur dann eben so, sagen wir mal, 30 Zentimeter eben rausziehen und dann geht sie auch wieder zurück. Und genau dieses Prinzip, das haben anscheinend diese Spinnenfäden, hat man rausgefunden, und davon gibt es auch wieder ein hübsches Video auf evolutionfm.de zu dieser Sendung. Werde ich das natürlich wieder verlinken. Ansonsten lässt es sich finden unter dem Stichwort Synthetic Spider Silk Coils Inside Oil Droplet. Das ist ein bisschen kompliziert. Also künstliche Spinnenseide, Schlaufen, die sich innerhalb eines Öltropfens aufrollen. Kann man bei YouTube auch finden, wenn man möchte. Da sieht man, wie sich eben tatsächlich dieser Spinnenseidenfaden buchstäblich um diesen Tropfen herumrollt, wie eben in so einem Spinnenseidenfadenspender oder Abroller, wie bei dem Klebefilm, den man von der Spule runterzieht. Da muss ich auch dran denken, als ich das gesehen habe. Eine völlig andere Sache gibt es, die nennt sich Chilling-Effekt. Chilling-Effekt ist also ein Begriff dafür, dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden. Das ist ein Effekt, auf den schon mehrfach hingewiesen worden ist. Da gibt es jetzt aber tatsächlich mal einen schönen Nachweis dafür. Und zwar haben Forscher von der Oxford University eine Studie angefertigt, wo sie Suchanfragen in der Wikipedia anschauen. Es gibt da eine spezielle Seite von einem dieser Wikipedia-Betreiber, die allerdings bei meinen Versuchen immer nichts anderes als einen Internal Server Error hervorgebracht hat. Auf jeden Fall kann man dort sehen, welche Suchbegriffe wie häufig nachgeschlagen werden in der Wikipedia. Und es stellte sich tatsächlich heraus, dass eben nach dem Zeitpunkt im Jahr 2013, als Edward Snowden diese ganzen Missstände aufgedeckt hat, was da alles eben an Massenüberwachung stattfindet im Geheimdienstbereich, hat sich tatsächlich die Zugriffszahl für Begriffe, die eventuell im Zusammenhang mit eben Massenüberwachung stehen könnten, haben sich reduziert. Das heißt also, die Leute trauen sich nicht mehr, bestimmte Begriffe in der Wikipedia nachzuschlagen, obwohl das überhaupt nichts Verbotenes ist. Man darf natürlich diese Begriffe nachschlagen, aber es sind so Befragungen gemacht worden an Probanden, die hat man halt gefragt, so wie wahrscheinlich schätzen sie so bestimmte Begriffe dahingehend ein, ob das für Überwacher interessant sind. Und dadurch ist dann so eine Wertung entstanden, und es zeigt sich tatsächlich eine Korrelation zwischen der Wertigkeit von so einem Begriff und dem Rückgang des Nachschlagens in der Wikipedia solcher Begriffe. Das ist eine Studie, die den Titel hat Chilling Effects, Online Surveillance and Wikipedia Use. Die kann man sehr leicht im Internet auch finden. Die ist nämlich erfreulicherweise frei verfügbar, was in der Wissenschaftswelt leider keine Selbstverständlichkeit ist. Da muss ich jetzt mal einen kleinen Diskurs anschließen. Das ist nämlich bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen so, dass es eine Handvoll großer Wissenschaftsverlage gibt. Das sind zum Beispiel Springer und Elsevier, die ganz verschiedene Publikationen in ihrem Programm haben. Und es ist praktisch so, dass die Universitäten, die ja zum Teil aus Steuermitteln finanziert werden, dort betreiben die Forscher Studien und untersuchen, arbeiten dort wissenschaftlich und schreiben ihre Ergebnisse auf. Und die sollen natürlich dann der Öffentlichkeit auch zugänglich sein. Was dann aber passiert, ist, dass sie diese Ergebnisse veröffentlichen wollen und dazu wenden sie sich an die Wissenschaftsverlage. Dafür bekommen sie aber von diesen Verlagen nicht etwa ein Honorar, sondern die reichen diese Arbeit ein, dann gehen die Redakteure der Zeitschrift oder ja, der jeweiligen Zeitschrift hin und machen einen Peer Review, aber den machen sie natürlich nicht selber, sondern sie leiten diesen Artikel einem anderen Forscher mit einem ähnlichen oder gleichen Fachgebiet zu. Der macht dann einen sogenannten Peer Review. Das heißt, der liest dann halt die Arbeit durch und prüft, ob das alles plausibel ist, ob da nichts vergessen wurde, ob vielleicht irgendwelche Ungereimtheiten drin vorkommen und so weiter. Und diese Sachen machen sie natürlich auch nicht etwa gegen Geld, sondern nur für die Ehre. Und wenn dieser Peer Review erfolgt ist, dann kann der Autor die Studie noch mal ein bisschen korrigieren. Also was dann da angemeckert wurde, das wird er dann noch, werden die Autoren dann gerade ziehen und dann wird das in das Magazin gedruckt, wobei die gedruckten Ausgaben vielleicht gar nicht so besonders praktisch sind. Man will es ja eigentlich lieber elektronisch haben, damit man vielleicht im Text auch mal gezielt nach was suchen kann und man nicht irgendwelche Zeitschriften durch die Gegend schleppen muss. Jedenfalls ist es aber so, dass die Abonnements zum Teil fünfstellige Summen kosten im Jahr und manche Institute sich das einfach auch gar nicht leisten können, da Publikationen von diesen Wissenschaftsverlagen zu abonnieren. Und das führt dann unter Umständen tatsächlich dazu, dass ein Forscher, der zu einem Thema eine Arbeit geschrieben hat, gar keinen Zugriff mehr auf seine, also er hat es natürlich schon, aber dass er im Prinzip hat die Uni, die kleine, eine kleine Universität möglicherweise gar keinen Zugriff auf ihre eigenen Veröffentlichungen. Und das prangere ich natürlich an. Da gibt es auch verschiedene Gegenbewegungen, also beispielsweise eben Open Access Bewegungen, wo andere Verlage sich eben den Forschern die Möglichkeit geben, gegen eine Gebühr ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass die Reputation dieser Journale oder wissenschaftlichen Fachzeitschriften nicht so hoch sind wie etwa Science, Nature oder Lancet oder so. Da wollen natürlich alle veröffentlichen, weil das halt die besonders angesehenen Publikationen sind. Das liegt aber am Ende auch wieder nicht an den Verlagen, sondern an den Wissenschaftlern, die ihre Paper da einreichen. Und am Ende ist dieses Prinzip eigentlich nicht begrüßenswert. Deswegen freue ich mich immer, wenn es einen Fachartikel gibt, der der Öffentlichkeit auch so zugänglich ist. Manchmal kann man sich die auch von Leuten aus dem Wissenschaftsbetrieb zuschicken lassen oder so, oder wenn man Glück hat, oder aber auch gibt es da anscheinend gerade eine Gegenbewegung namens Sci-Hub, die solcherlei Dokumente sehr zahlreich zum Download zur Verfügung stellt. Das ist natürlich nicht erlaubt und die werden auch gerade erfolgreich und heftig verklagt von Springer, soweit ich weiß. Die haben dadurch schon ihre Internetdomain verloren. Ich vermute aber, wenn man nach Sci-Hub mal sucht, wird man vermutlich irgendwas finden. Es ist auf jeden Fall aber mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich die Urheberrechte dieser Verlage nicht berücksichtigt. Und im Zweifelsfall macht man das vielleicht besser, wenn gerade ein Freifunkknoten in der Nähe ist oder man sowieso das Tor-Netzwerk benutzt, um sich anonym im Netz zu bewegen.
Was für Realisten, die mit Waffen spielen, welche zur Zerstörung fast der ganzen modernen Zivilisation, wenn nicht gar der Erde selbst, führen können. Wenn ein Einzelner so etwas täte, würde er sofort hinter Schloss und Riegel gesetzt. Und wenn er noch stolz wäre auf seinen Realismus, dann würden die Psychiater dies als ein weiteres und ziemlich ernstes Symptom von geistiger Erkrankung ansehen. Erich Fromm.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Für die Liebhaber des gepflegten Blondinenwitzes habe ich hier noch eine Bonusmeldung, die Sie vielleicht nicht so erfreuen wird. Denn tatsächlich hat es an der Ohio State University eine Umfrage gegeben. Eine kleine Studie hat man da gemacht mit ein paar tausend Probanden. Da hat man Intelligenztests durchgeführt und auch gleichzeitig die Haarfarbe erhoben und das Geschlecht. Oder ich glaube, soweit ich sehe, hat man überhaupt nur weiße Frauen gefragt, bei denen dann allerdings die blonden Probandinnen geringfügig besser abgeschnitten haben. Die sind allerdings, die Unterschiede sind nicht wirklich signifikant. Das sind hier 5 Nachkommastellen, also 5 Zehntel im IQ, bei denen die Blonden besser abgeschnitten haben. Aber es ist auf jeden Fall mal geeignet, um dieses offensichtlich einigermaßen dumme Vorurteil zu widerlegen. Um Intelligenz geht es auch in einer Untersuchung von Michael A. Woodley in Manny in Großbritannien, also in England, und seinen Kollegen von der Technischen Universität in Chemnitz. Die haben nämlich nachgewiesen, dass die Gehirne von Engländern und von Deutschen gleichermaßen im vergangenen Jahrhundert dauernd gewachsen sind. Und sie haben da also bestehende Datenbestände untersucht. Aus mehreren Studien haben sie eine Meta-Analyse gemacht und haben tatsächlich festgestellt, dass also die Gehirnmasse in den letzten 80 Jahren gestiegen sind, und zwar im Schnitt um 52 Gramm bei Männern und um 23 Gramm bei Frauen. Und damit versuchen sie etwas zu erklären, was unter dem Flynn-Effekt von einem James Flynn heißt der hat als erstes nachgewiesen, dass die Intelligenz in unterschiedlichen Bevölkerungen mit der Zeit konstant ansteigt, und diesen Anstieg der Intelligenz vermutet man nun aufgrund dieser neuen Studie, dass dieser Flynn-Effekt durch den Zuwachs an Gehirnmasse verursacht wird. Offensichtlich gibt es da so ein bisschen Unterschiede. In Großbritannien heißt es, dass da in einem Zeitraum von 76 Jahren die Intelligenz um 1,1 Punkte pro Jahrzehnt angestiegen ist und die Gehirnmasse dabei um 13% gewachsen ist. In Deutschland im Zeitraum von 52 Jahren, auch bis 2008 geht das jeweils, ein IQ-Anstieg um 6,1 Punkte wurde nachgewiesen. Da beträgt der Anteil an gestiegener Gehirnmasse aber nur 3%. Ob das was mit der Ernährung zu tun hat, ist allerdings nicht untersucht worden. Nachdem ja fast wöchentlich neue Meldungen über tolle Erfindungen mit Graphen in die Wissenschaftswelt hinaus geraten, gibt es jetzt auch mal eine Art Biografien. Kanadische Wissenschaftler an der University of Alberta haben nämlich herausgefunden, dass man Hanf, wenn man es richtig behandelt, und zwar sprechen wir davon so Abfällen aus landwirtschaftlicher Produktion, vermutlich Papierherstellung, würde ich mir jetzt mal vorstellen, dass die eine besonders gute elektrische Eigenheit besitzen und man tatsächlich in einem relativ aufwendigen Prozess ein graphenartiges Material herstellen kann. Dabei wird der Hanf 24 Stunden lang auf 180 Grad Celsius erhitzt und danach nochmal 700 bis 800 Grad Celsius erwärmt. Dann ändern sich die molekularen Eigenschaften so, dass man aus diesem Stoff hinterher, das ist dann natürlich auch nur Kohlenstoff, was dann übrig bleibt, genauso wie Graphen, dass man das dann tatsächlich zur Herstellung von Akkus und Solarzellen hernehmen kann. Trotz des relativ hohen Energiebedarfs bei der Herstellung, sagen die Wissenschaftler allerdings, lohnt es sich trotzdem, weil die Herstellung von reinem Graphen einfach noch viel aufwendiger ist. Hier habe ich jetzt noch einen Veranstaltungshinweis. Die Münchner Regionalgruppe aus dem Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung trifft sich wieder am Dienstag, den 7. Juni, im Hackerpschorr-Bräuhaus an der Theresienhöhe 7. Wenn Sie mal Leute kennenlernen möchten, die keine Götter brauchen, brauchen oder wenn Sie vielleicht Unterstützung beim Kirchenaustritt benötigen oder einfach nur ein wenig über Humanismus plaudern wollen, dann sind Sie dort genau richtig. Die Veranstaltung ist übrigens einmal im Monat, nämlich immer am ersten Dienstag.
With you, it all
Es war Falling Down von Spinning Ratio. Und wir kommen zur Auflösung von Mythos oder Wahrheit. Nach dem Schlafen kann man tatsächlich bis zu 2,5 Zentimeter länger sein als vor dem Zu-Bett-Gehen. Das hat allerdings nichts mit Wachstum zu tun, sondern das liegt einfach daran, dass die Wirbelsäule zu etwa einem Viertel aus Bandscheiben besteht. Also man hat diese Knochenteile und man hat die Bandscheiben, die sind aus Knorpel und werden alle dadurch, dass man sich tagsüber in einer aufrechten Haltung hoffentlich befindet, werden die alle so ein bisschen zusammengedrückt und in Summe, wenn das ja eben so ein Viertel der gesamten Wirbelsäule ausmacht, kann das schon mal 2,5 Zentimeter ausmachen, die man da im Laufe des Tages kürzer wird und das gleicht sich dann in der Nacht beim Schlafen wieder aus. Es kommen neue Nährstoffe in die Bandscheiben, die wachsen dann wieder an und entspannen sich und dadurch ist man dann am nächsten Morgen bis zu 2,5 Zentimeter größer, also vielleicht das ist individuell natürlich auch verschieden, das kann natürlich im Einzelfall auch nur 1 Zentimeter sein, aber bis zu 2 wurden da wohl schon beobachtet. Das echte Wachstum, da ist es so, das geht ja bis ungefähr 20 Jahren, dann hört es auf und es stimmt zumindest zum Teil, dass es sich nachts vollzieht, denn die Hypophyse, die eine Drüse zwischen Augen und Ohren ist, auf der Unterseite des Gehirns, die ist nachts besonders aktiv, nämlich schüttet sie eine Stunde nach dem Einschlafen die meisten Wachstumshormone aus. Das passiert tagsüber auch, aber da eben am allermeisten. Und das spielt nicht nur bei Kindern eine Rolle, sondern auch bei Erwachsenen. Zwar wachsen wir Erwachsenen nicht mehr in die Höhe, aber wir tauschen doch einen ganzen Haufen Zellen aus an unserem Körper. Und die brauchen dafür Wachstumshormone und die kommen eben genau aus dieser Hypophyse. Und beim Erwachsenen macht die nicht mehr ganz so viel Hormone, Wachstumshormone, das sind nur 60%, die wir noch benötigen gegenüber Kindern. Aber es ist tatsächlich also so, dass Schlaf wichtig ist für das Wachstum, also wenn man sich also sowohl Zellwachstum als auch eben das Längenwachstum von Kindern. Es gibt da auch Studien, die die Auswirkungen von Schlafentzug auf die Zellerneuerung oder auf das Wachstum machen. Es ist wohl so, dass die bei Schlafmangel versucht, die Hypophyse die Hormonausschüttung dann zu erhöhen, um das ein bisschen auszugleichen. Aber eine Mütze voll Schlaf ist auf jeden Fall gesund, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Zum Thema Schlaf gab es auch schon eine Studie im Jahr 2013, die das sehr schön zeigt, wie wichtig Schlaf ist. Und zwar an der Universität von Rose, da hat ein Forscherteam eine Studie vorgestellt, die einen Ansatz liefern, das zu erklären. Und zwar scheint es so zu sein, dass die Schadstoffe im Gehirn ausgeschieden werden und an den Blutkreislauf aus dem Gehirnwasser abgegeben werden und zwar im Schlaf doppelt so gut als im Wachzustand. Und bei diesem, also die Giftstoffe werden ja sonst im Körper durch das Lymphsystem abtransportiert und das Gehirn hat sein eigenes, das nennt man das glymphatische System. Und dieser Reinigungsmechanismus, der beseitigt auch sogenannte Beta-Amyloide. Das sind Proteine, die sich bei Alzheimer-Patienten übermäßig im Gehirn anlagern. Ob das jetzt Ursache oder Wirkung ist, kann ich im Moment nicht erklären. Das gab ja schon mal so einen Fall, wo man gedacht hat, dass Aluminium Alzheimer verursacht, also zum Beispiel solches, was in Deos drin ist, hat sich aber dann rausgestellt, dass man zwar dieses Aluminium in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten dann finden kann, wenn man die posthum untersucht, oder postmortem, tatsächlich war es dann so, dass eben Alzheimer-Patienten das im Gehirn stärker anlagern als Gesunde. Also eine Ursache jedenfalls ist da nicht nachgewiesen worden. Und so könnte es natürlich bei den Beta-Amyloiden auch sein. Tatsache ist, dass man die nicht brauchen kann und dass sie aus dem Gehirnwasser an den Blutkreislauf abgegeben werden und zwar vor allen Dingen beim Schlafen. Und das ist also eine Erklärung, warum Schlafmangel für uns nicht gesund ist.
If you want to, 'cause you're safe with me, so
Das war Mahogany Mary mit Kickback. Zu Evolution FM gibt es auch eine schöne Internetseite auf evolutionfm.de. Dort können Sie wie immer Einwände und Anregungen im Kommentarwesen zur jeweiligen Sendung hinterlassen. Da freuen wir uns drüber. Wir beantworten auch gerne Fragen unter post@evolutionfm.de. Und auf dieser Webseite gibt es alle Sendungen mit mir zum Nachhören und weiterführende Informationen zu den jeweiligen Themen. Natürlich auch die Links, die in den Sendungen immer wieder mal Erwähnung finden. Das war's für heute. Evolution FM kommt wieder und zwar am 20.07.2016, wie gewohnt um 20 Uhr. Pro-Tipp für Dauerhörer, das ist immer der dritte Mittwoch an ungeraden Monaten um 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Benjamin Kleinke. Ciao, Servus und auf Wiederhören.